Tagesordnungspunkte 13a und 13b, Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU, CSU und SPD mit dem Titel Unterstützung der Entwicklung einer langfristigen Friedenslösung in Bergkarabach, sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Keine deutsche Unterstützung für neo-osmanische Großmachtträume, Beschwichtigungspolitik gegenüber Erdogan beenden. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Und bevor ich die Aussprache habe, bitte ich wirklich die Kolleginnen und Kollegen, Platz zu nehmen und dem Redner, den ich aufrufe, auch die Aufmerksamkeit zu schenken. Hallo. Okay, ich öffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Kollegin Dr. Barbara Hendricks für die SPD-Fraktion das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein Angriffskrieg in Europa, völkerrechtswidrig, selbstverständlich. Ein Angriffskrieg nach vielen Jahren scheinbarer Beruhigung, die aber immer natürlich von Widersprüchen gekennzeichnet war, begonnen jetzt am 27. September und beendet am 9. November, 44 Tage, voll Tod, mehrere tausend Tote auf beiden Seiten, von Vertreibung, von Verletzungen, von Verwüstungen. Unter der Ägide von Russland ist es zu einem Waffenstillstand gekommen, den die Kriegsparteien Aserbaidschan und Armenien zusammen mit Russland unterschrieben haben und unterzeichnet haben. Das ist der erste Schritt, um voranzukommen in dieser schwierigen Region. Damit ist aber noch längst nicht alles erledigt. Es werden weiter Kulturgüter zerstört, aktuell insbesondere wohl diejenigen, die armenisch-religiöse Kulturgüter sind. Aber früher gab es eben auch Kulturgutzerstörung von anderer Seite, an aserbaidschanischen Kulturgütern, vor etwa 25 Jahren. Diejenigen, die jetzt nach dem Waffenstillstandsabkommen die Regionen, die Provinzen verlassen müssen, die vor etwa 25 Jahren von Armenien erobert worden waren, hinterlassen zum Teil verbrannte Erde, wie man wohl so dazu sagt. Also es werden Häuser angezündet, es werden Bäume gefällt, es wird Infrastruktur zerstört. Und die Menschenwürde geht auf beiden Seiten verloren. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir hervorheben müssen. Es kann so nicht weitergehen. Was können wir jetzt tun? Deutschland unterstützt das Internationale Rote Kreuz bei der Bereitstellung der benötigten humanitären Hilfe. Das findet zum Glück statt. Es werden Tote geborgen, es werden Gefangene ausgetauscht, es findet eine Erstversorgung von Bevölkerung statt, die wieder zurückkehren nach Bergkarabach. Die OSZE-Minsk-Gruppe muss ihre Versäumnisse der Vergangenheit schnellstmöglich kritisch überprüfen. Deutschland muss unter Federführung der Minsk-Gruppe der OSZE zeitnah an einem dauerhaften, friedenssichernden Rechtsstatus mitarbeiten, der auch ein dauerhaft friedliches und gleichberechtigtes Miteinander der dort lebenden Menschen ermöglicht. Deutschland muss sich für eine unabhängige Untersuchung von Kriegsverbrechen einsetzen. Und wir können wahrscheinlich auch durch Bildung und Aufklärung sowie die Unterstützung möglichst niederschwelliger zivilgesellschaftlicher Kontakte ein friedliches Zusammenleben von Armeniern und Aserbaidschanern fördern. Wir wollen Armeniens Transformations- und Reformprozess weiterhin unterstützen, und wir setzen uns ein für einen Wiederaufbaufonds der Europäischen Union für das gesamte Konfliktgebiet für zivile Infrastruktur, die im Krieg 1991 bis 1994 und jetzt 2020 zerstört wurden. Ja, wir können dies alles tun mit unseren Möglichkeiten, die gleichwohl natürlich beschränkt sind. Es wird alles dies nur gelingen, wenn die Menschen in der Region bereit sind, die sogenannte Erbfeindschaft, wie wir das aus unserer Geschichte ja auch kennen, zu überwinden. Wenn sie bereit sind, ihre gegenseitige Menschenwürde und ihr gegenseitiges Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und auf Leben in Frieden zu akzeptieren. Nur dann wird alles das, was wir und was Europa auch eventuell leisten kann, tatsächlich Frucht bringen. Es geht also darum, dass die politisch Verantwortlichen und die Bürgerinnen und Bürger beider Länder endlich zur Vernunft kommen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Hendricks. Nächster Redner ist der Kollege Armin Paulus Hampel, AfD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, Frau Hendricks, das war die übliche Phrasendrescherei der Regierungskoalition, wenn es zu den Konfliktgebieten dieser Welt kommt. Die Inhalte, nichts gegen zu sagen, Hilfe, menschliche Hilfe, fein. Aber Sie vergessen eins, Sie haben nämlich in Ihrer Rede eins erwähnt, da sitzen Sie ja, wer es denn möglich gemacht hat, dass nicht mehr geschossen wird am Hindukusch, am Kaukasus. Die Russen. So, die Russen haben das gemacht, was notwendig war. Sie haben die Türken in die Schranken gewiesen und sie haben innerhalb von kürzester Zeit, als die Lage zu eskalieren drohte, Machtpolitik betrieben und haben den Druck auf beide Länder so stark erhöht, dass es dann relativ schnell zu einem Waffenstillstand zumindest kam.
Alles falsch.
In Moskau haben wir längst jegliches Vertrauen verspielt. Deswegen spielen wir auch nicht mehr in dieser Liga mit. Wichtig wäre es gewesen, auf die Druck auszuüben, die den Konflikt, und das wurde ja von allen Fraktionen in diesem Hause auch unterstrichen, angeheizt haben, nämlich Herr Erdogan und die türkische Regierung. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir nicht in der Lage sind, heute mehr auf diese Regierung Druck auszuüben, dann werden wir auch in Bergkarabach mit allen humanistischen Ansprüchen, die Sie eben ausgedrückt haben und denen ich ausdrücklich zustimme, werden wir nicht weiterkommen. Von unserem Engagement in der Vergangenheit kann übrigens kaum eine Rede sein. Auch heute sind wir gerade Co-Vorsitzende in der Minsk-Gruppe, bestehend aus Frankreich, USA, Russland. Und Moskau war in den letzten Jahren der aktivste Mediator. Er unterhält zu beiden Ländern die besten Beziehungen. Als einfaches Mitglied hat Deutschland nicht mal Einblick in die konkreten vertraulichen Verhandlungsergebnisse der Co-Vorsitzenden Staaten. Meine Damen und Herren, die deutsche Außenpolitik muss an Ernsthaftigkeit zurückgewinnen. Während die starke armenische Minderheit, die Nachfahren Charles Aznavours in Frankreich, den Druck auf Macron erhöht haben, betrachtet Erdogan die 3 Millionen Türken in Deutschland als innenpolitisches Druckmittel gegenüber der deutschen Regierung. Und er spielt sie ja auch nach allen Regeln der Kunst. Eine unabhängige deutsche Außenpolitik ist aufgrund dieses Verhältnisses, meine Damen und Herren, in Deutschland gar nicht mehr möglich. Die zögerliche Haltung der Kanzlerin auf EU-Gipfeln, wenn es um Sanktionen gegen die Regierung Erdogan geht, spricht dafür Bände. Meine Damen und Herren, meine Fraktion legt heute einen klaren Fahrplan vor aus Forderungen, dem die Bundesregierung gegenüber Erdogan einnehmen muss, um seine neo-osmanischen Großmachtträume, um diesen wirksam entgegenzutreten. Keine weiteren Heranführungshilfen in Milliardenhöhe für einen EU-Beitritt der Türkei müsste der erste Schritt sein. Eine Neuverhandlung des Assoziierungsabkommens, wenn wir es denn überhaupt noch fortführen sollen. Und vor allen Dingen keine weiteren 6 Milliarden aus dem Flüchtlingsdeal für Herrn Erdogan. Das finanziert die türkische Politik auch in Bergkarabach und in Armenien und Aserbaidschan. Wir wollen eine finanzielle und personelle Stärkung von Frontex-Einheiten, die in Griechenland unsere EU-Außengrenzen wirksam schützen. Auch das entzieht Herrn Erdogan ein weiteres Druckmittel. Im Übrigen sollten wir als allererstes türkischen Staatsbeamten die Visafreiheit entziehen, sie nur noch Diplomaten geben. Sie glauben gar nicht, was für eine beträchtliche Wirkung das in Ankara erzeugen würde. Und zum Schluss, last but not least, sollten wir haben ja so gute Beziehungen zum Weltsicherheitsrat und den Vereinten Nationen, eine Resolution einbringen in den UN-Sicherheitsrat, der das aggressive Verhalten der Türkei deutlich verurteilt. Meine Damen und Herren, die Politik eines Herrn Erdogan, der sich nach Süden, nach Norden übrigens auch und nach Westen ausdehnt, dieser Politik muss Einhalt geboten werden. Und wenn Sie mal, wie ich in den letzten Jahren, den Balkan bereist haben, dann werden Sie feststellen, dass in Bulgarien, in Bosnien und anderswo ein massiver Einfluss der türkischen Staatsregierung stattfindet, genauso wie jetzt in Armenien und schon längst in Syrien, Libyen, das kennen Sie allemal. Den Großmachtsträumen des Herrn Erdogan muss Einhalt geboten werden. Und das kriegen Sie nur mit einer klaren, auch diplomatischen deutschen Sprache hin. So muss deutsche Außenpolitik gestaltet sein. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.
Vielen Dank, Herr Kollege Hampel. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, dass Ihnen meine Stimmung völlig egal ist. Das akzeptiere ich. Aber bitte, ein Mund-Nasen-Schutz ist nur dann, nein, ich meine jetzt, gehen Sie gar nicht an. Ein Mund-Nasen-Schutz ist nur dann ein Mund-Nasen-Schutz, wenn Mund und Nase bedeckt sind. Ansonsten wäre es nur ein Mundschutz. Ich bin von den Schriftführerinnen und Schriftführern darauf hingewiesen worden, ich sehe das ja selbst. Wenn hier 30 Kolleginnen und Kollegen im Saal rumlaufen, die nur ihren Mund bedecken, dann ist das Prinzip nicht eingehalten, dass wir eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Also noch einmal der wirklich pädagogische Appell von mir, sonst muss ich zu härteren Maßnahmen greifen, das wirklich zu beachten. Nächster Redner ist der Kollege Nikolaus Löbel, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Hampel, ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was Sie gesagt haben und was Sie hier vorlegen, denn Ihre Rede und Ihr Antrag sind diametral anders. Es geht um Bergkarabach und wie wir dort nun den erzielten Waffenstillstand und Frieden, wie wir dort den Frieden sichern können. Aber Sie haben einen Antrag vorgelegt, der sich rein mit der Türkei beschäftigt, der inhaltlich auf DTIP eingeht, der inhaltlich auf türkischstämmige Menschen, die in Deutschland leben, mit Migrationshintergrund eingeht. Und Sie sind wieder auf das Thema Flüchtlinge eingegangen. Sie sind zu keiner Silbe, so ein kleiner Absatz in zwei Seiten Begründung Ihres Antrages, dreht sich überhaupt um das eigentliche Thema Bergkarabach. Und das Beste ist, von 8 Forderungen, die Sie aufstellen, geht keine einzige auf das Thema Friedenssicherung in Bergkarabach an, sondern es ist alles nur grundsätzlich aus Ihrem Parteiprogramm abgeschrieben. Das zeigt, dass dieser Antrag überhaupt gar nicht zur Sache ist, und deswegen müssen wir uns auch nicht weiter damit befassen. Wesentlich ist der Konflikt im Südkaukasus. Es ist ein jahrhundertealter Konflikt, und leider ist er aktueller denn je. Und der Krieg im Südkaukasus in den zurückliegenden 6 Wochen, er hat gezeigt, dass es auch ein Stück weit ein Armutszeugnis für die internationale Gemeinschaft ist, weil es in unvergleichlicher Weise gezeigt hat, wie Staaten eben wie die Türkei, aber wie der Iran und vor allen Dingen wie Russland unverhohlen geopolitische Interessen vertreten und die NATO und die Europäische Union ohnmächtig zusehen müssen. Und wir müssen feststellen, dass dieser Konflikt eben einmal mehr aufgezeigt hat, dass Diplomatie wichtig ist, aber dass Diplomatie auch verbunden sein muss mit Durchsetzungswillen und mit einem klaren Problemlösungsbewusstsein, um deutlich zu machen, dass Diplomatie immer der bessere Weg ist als militärische Konfliktbereitschaft und militärische Konfliktbereitschaft auch nicht das erfolgsversprechendere Mittel sein darf. Und das ist die traurige Bilanz dieses Krieges, dieses Konfliktes, dass bleibt, dass wir, was wir über 27 Jahre internationaler Verhandlungsbemühungen nicht erreicht haben, binnen von 6 Wochen in Teilen erreicht wurde. Das ist nicht gut für die Minsker Gruppe innerhalb der OECD, es ist nicht gut für die internationale Gemeinschaft und die NATO, und das darf sich nicht wiederholen. Und dennoch ist deutlich, dass der dauerhafte Frieden in den Regionen um Bergkarabach im Südkaukasus, es ist strategisches Interesse der Europäischen Union, es ist auch unser Interesse hier in diesem Hause, denn wir pflegen enge kulturelle, enge politische und wirtschaftliche Zusammenarbeiten mit Armenien und mit Aserbaidschan. Und was uns auch deutlich werden muss, ist, wir reden dort über einen sogenannten Frozen Conflict. Aber es ist eben kein Frozen Conflict. Und wir haben gesehen, wie schnell aus einem Frozen Conflict ein ganz aktueller Krieg werden kann. Das Tragische daran ist, dass der jetzt gefundene Waffenstillstand eigentlich auf den Madrider Basisprinzipien basiert, die wir 2007 vereinbart haben. Aber seit 2007 ist eben zu wenig passiert, viel zu wenig. Und jetzt können wir nicht mehr darüber reden, der Status quo ist nicht mehr haltbar, denn der Status quo ist jetzt ein anderer. Und wir werden hinter diesen Status quo auch nicht mehr zurückkommen. Und deswegen müssen wir in die Zukunft blicken, deutlich machen, Armenien ist ein weltoffenes, christlich geprägtes Land. Aserbaidschan ist ein weltoffenes, muslimisch geprägtes Land. Dort geht es um Glaubenspluralität, und um diese Glaubenspluralität muss es jetzt auch in den Regionen um Bergkarabach gehen. Dort wollen und müssen Menschen jeder Herkunft aus Armenien und aus Aserbaidschan, Flüchtlinge und Binnenvertriebene aus den beiden Ländern aus den letzten Jahrzehnten, in Zukunft in ihrer alten Heimat eine neue Zukunft finden. Und dazu braucht es Toleranz, Freiheit und stabile politische Rahmenbedingungen. Und wir als Deutschland wollen und müssen uns dort aktiv einbringen. Es geht um die Sicherung von Kulturgütern, aber es muss auch um die dauerhafte Friedenssicherung gehen. Lassen Sie mich enden. Ich glaube, Russland war der Dealmaker, aber die Europäische Union und die NATO muss jetzt der Garant für dauerhaften Frieden in der Region werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns jetzt in den nächsten Jahren dort aktiv einbringen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Löbel. Nächste Rednerin ist die Kollegin Renate Alt, FDP-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 3 Wochen sagte der Bundesaußenminister Maas zu Bergkarabach, ich zitiere, eine bessere Verhandlungsposition lässt sich nicht auf dem Schlachtfeld erringen. Herr Staatsminister Annen, ich glaube, die Präsidenten Aliyev und Erdogan sehen das anders. Der Konflikt in Bergkarabach ist zwar immer noch nicht gelöst, aber es wurden militärisch Fakten geschaffen. Wohlgemerkt, während Deutschland und die EU unter deutscher Ratspräsidentschaft zugeschaut haben. Deutschland hat die heiße Phase des Konfliktes, anders kann man es nicht sagen, erfolgreich ausgesessen. Mit Ihrem Antrag rufen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, die Bundesregierung dazu auf, endlich zu handeln. Ihre Forderungen kommen aber verspätet und sind halbherzig und zaghaft. Ja, es sind sinnvolle Maßnahmen in Ihrem Antrag enthalten. Er geht uns Freien Demokraten aber an vielen wichtigen Stellen nicht weit genug. Sie fordern, dass das Rote Kreuz Zugang zur Konfliktregion bekommen soll. Das kann man nur begrüßen. Aber warum fordern Sie nicht auch, dass UNHCR, UNESCO und andere Strukturen der Vereinten Nationen in und um Bergkarabach aktiv werden? Meine Damen und Herren, sogar Wladimir Putin und Sergej Lavrov plädieren für mehr internationale Hilfe in der Konfliktregion. Das muss man sich mal vorstellen. Mit Ihrem Antrag akzeptieren Sie, dass Deutschland und die EU nichts, aber wirklich gar nichts im Südkaukasus zu sagen haben. Die OSZE kann und sollte in diesem Konflikt eine größere Rolle spielen. Wir brauchen unbedingt eine OSZE-Beobachtungsmission. Wir brauchen internationale Experten, die das Einhalten des Waffenstillstands dauerhaft und genau überwachen. In Ihrem Antrag keine Spur davon. Frau Dr. Hendricks, Sie sagen, Transformationsprozesse in Armenien müssten weiterhin unterstützt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Armenien befindet sich in einer tiefen politischen Krise. Es braucht dringend humanitäre Hilfe. Die Chance, Reformprozesse in Armenien zu unterstützen, haben Sie längst verpasst. Russland und die Türkei stellen im Südkaukasus die Weichen. Deutschland und die EU wurden zu Kommentatoren degradiert. Lieber Herr Staatsminister, setzen Sie sich jetzt endlich für die Stabilisierung von Nagorno-Karabach ein.
Vielen Dank, Frau Kollegin Eid. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Gregor Gysi, Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 4 Wochen hatten wir schon einmal im Plenum über den Krieg um Bergkarabach gesprochen. Immerhin gibt es jetzt einen Waffenstillstand, das heißt keine weiteren Toten, keine weiteren Verletzten, keine weiteren Zerstörungen, was an sich zu begrüßen ist. Aber Aserbaidschan hatte massiv aufgerüstet und unterstützt von der Türkei militärische Fakten geschaffen. Der völkerrechtswidrige Zustand um Bergkarabach durch Armenien wurde von Aserbaidschan und der Türkei wiederum auf völkerrechtswidrige Art und Weise mit einem Krieg, der tausende Opfer gekostet hat, nahezu beendet. Es hat sich wieder mal das Recht des Stärkeren statt eines Interessenausgleichs und der Diplomatie durchgesetzt. Gewiss kann man Armenien vorwerfen, dass es eine politische Lösung des Konflikts verzögert hat, um den Status quo zu erhalten. Aber zu den Waffen griff Aserbaidschan. Material und Söldner dafür lieferte die Türkei. Die Bundesregierung hat dabei zugeschaut, die Türkei einen NATO-Verbündeten gewähren lassen. Außenminister Maas hat auf eine neutrale Haltung gesetzt, wo eine klare Ansage nötig gewesen wäre. Die Bundesregierung muss auch gegenüber Verbündeten klare Kante zeigen, um endlich für ein wirksames Völkerrecht zu streiten. Das Problem ist, dass das Völkerrecht von viel zu vielen missachtet wird. Immerhin, aber am schlimmsten ist, das wollte ich noch sagen, dass in den türkischen Kampfdrohnen die Aserbaidschan auch gegen die Zivilbevölkerung einsetzte, Bauteile verwendet wurden, die von deutschen Firmen hergestellt werden. Deutsche Rüstungsexporte werden damit erneut grundsätzlich infrage gestellt. Immerhin spricht aus dem Antrag der Koalition nun ein schlechtes Gewissen, wenn auch ihre Kritik an der Türkei immer noch eher zurückhaltend formuliert wird. Dass sie Russland und die Türkei auf eine Stufe stellen, ist hier irreal und zeigt den Grad ihrer Voreingenommenheit. Im Auswärtigen Ausschuss hat ein Staatssekretär aus dem Auswärtigen Amt viel klarer die Türkei verurteilt und Russland für die Vermittlung zum Waffenstillstand sogar gewürdigt. Schon wegen dieses Widerspruchs können wir Ihrem Antrag mit Sicherheit nicht zustimmen. Russland hat mit dem Aushandeln einer Vereinbarung zwischen Armenien und Aserbaidschan etwas geschafft, zu dem sich weder die OSZE noch die EU oder gar die NATO in der Lage sahen. Dass es überhaupt noch Raum und nun 5 Jahre Zeit für Überlegungen zu einer langfristigen Friedenslösung im Bergkarabach gibt, verdanken wir auch Russland. Sie wollen doch auch die langfristige und tragfähige Friedenslösung für Bergkarabach. Sehr richtig. Das geht aber nur mit Russland als Partner und nicht als Gegner oder Konfliktpartei. Und natürlich ist es höchste Zeit, dass sich Deutschland und die EU nicht mehr von der Türkei vorführen lassen. Waffenlieferungen an die Türkei müssen komplett gestoppt werden und keine neuen Lieferungen mehr genehmigt werden. Und die 6 U-Boote sind nun völlig daneben, kann ich sagen. Wer friedliche Lösungen will, muss den Kriegswilligen die Waffen verwehren. Anders geht es nicht.
Vielen Dank, Dr. Gysi.
Nächster Redner ist der Kollege Manuel Sarrazin, Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass nicht mehr geschossen wird. Aber Elemente von Krieg sind immer noch vorhanden. Sie bleiben. Flucht, Angst, Vertreibung, Zerstörung, Feuer. Das wird meiner Ansicht nach im Antrag der Koalition nicht genügend gewürdigt. Und auch, dass diese Vereinbarung, dieser Waffenstillstand, eine gefährliche Vereinbarung ist. Sie verletzt die völkerrechtlichen Prinzipien des Gewaltverzichts, die multilaterale Konfliktlösung als Mittel der Wahl für die Lösung sowohl kurz- wie langfristig, und sie verletzt das Prinzip der Aussöhnung als Grundlage für einen dauerhaften Frieden. Sie verletzt aber auch die Madrider Prinzipien, Herr Löbel, durch eine andere Beziehung in Bezug auf die vorherige autonome Region Bergkarabach. Und sie schützt neue Prinzipien, nämlich Revanchismus und Nationalismus, die einseitige Rückkehr von Vertriebenen von vor 23 Jahren, die Gewalt als Mittel der Politik in der östlichen Partnerschaft und nicht last die Unterminierung der Reformpolitik in Armenien. Dieser Waffenstillstand ist gut, weil nicht mehr geschossen wird, aber insgesamt gefährlich und der falsche Weg für einen dauerhaften Frieden in der Region. Was ist nun passiert? Die EU ist abgemeldet. Frau Alt hat es zutreffend dargestellt. Der Kreml hat Fakten geschaffen, wie Herr Gysi richtig dargestellt hat. Aber es gab einen Moment, wo auch die russische Regierung nicht in der Lage war, Zugriff auf beide Parteien zu haben. In diesem Moment hat Europa darauf verzichtet, selber tätig zu werden. Und so ist Putin der wahre Sieger dieses Krieges. Die Steigerung des russischen Einflusses auf beiden Seiten des Konflikts ist das Resultat. Das ist schlecht für die europäischen Interessen. Und seien wir doch mal ehrlich, können wir es wirklich zulassen, dass in der östlichen Partnerschaft als Konkurrent Russlands nicht die EU, sondern die Türkei auftritt? Ist das unser Interesse, die Rolle der Konkurrenz zu russischen Großmachtinteressen im südlichen Kaukasus der Türkei zu überlassen? Oder ist es dort notwendig, dass auch wir im Sinne europäischer Souveränität aktiver werden? Verlierer sind die Menschen in der Region. Es droht in diesem Winter, das wurde richtig dargestellt, eine schwere humanitäre Notlage. Verlierer sind auf allen Seiten aber auch die, die für Versöhnung und Frieden eingetreten sind. Auf beiden Seiten sind jetzt die Nationalisten und die Hardliner tonangebend. Verlierer ist aber auch die Hoffnung auf Reformen und Demokratie, vor allem in Armenien. Deswegen, und ich komme zum Schluss, Herr Präsident, möchte ich festhalten, für die Bundesregierung muss jetzt gelten, die samtene Revolution in Armenien darf nicht umsonst gewesen sein. Dieser Frieden à la Putin darf nicht zum Ergebnis haben, dass die Hoffnung auf Demokratie zu beerdigen ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Sarrazin. Ich erteile jetzt das Wort dem Kollegen Johann Saathoff, SPD-Fraktion.
Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In dem furchtbaren Krieg in Bergkarabach schweigen endlich die Waffen. Es sterben keine Menschen mehr in Kampfhandlungen und humanitäre Hilfe ist endlich wieder möglich. Der Austausch der sterblichen Überreste von Gefallenen hat begonnen. Die Bilanz, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bilanz dieses Krieges ist erschütternd. Mehrere tausend Getötete auf beiden Seiten, Zehntausende von Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, erschütternde Bilder von Begräbnissen von 18- und 19-jährigen Gefallenen. Barbara Hendricks hat auf diese Dramatik und auf dieses Tragik hingewiesen. Die Berichte über mögliche Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht und mögliche Kriegsverbrechen sind einfach erschreckend. Armenien wie Aserbaidschan sind aufgerufen und ihnen obliegen Pflichten, humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte zu respektieren und zu schützen und mögliche Verstöße aufzuklären und zu ahnden. Dauerhafte, verhandelte und umfassende Konfliktbewältigung, Beteiligung, Beilegung ist jetzt möglich. Armenien und Aserbaidschan sollten jetzt substanzielle Verhandlungen für friedliche und dauerhafte Lösungen des Konfliktes aufnehmen. Und das Format für diese Verhandlungen bleibt die OSZE-Minsk-Gruppe. Deren Co-Vorsitzenden haben das umfassende Mandat für die Beilegung des Konfliktes. Die Minsk-Gruppe sollte auch weiterhin im Prozess eine zentrale Rolle spielen. Und Russland, liebe Kolleginnen und Kollegen, Russland ist aufgerufen, die Präsenz seines Militärs in der Region nicht zu politisieren. Die EU hat die Bereitschaft erklärt, zur Stabilisierung, zum Wiederaufbau und vertrauensbildenden Maßnahmen in der Region zu leisten, falls dies möglich ist. Und ich bin überzeugt, dauerhaft ist nur der Frieden, der von allen Beteiligten gewollt wird. Dafür müssen Menschen und Gesellschaften ins Gespräch miteinander kommen und letztlich erkennen, dass sie mehr verbindet, als sie trennt. Zugegeben. Rhetorik, die wir aus beiden Ländern in diesen Tagen vernehmen, ist zumeist schrill. Feindbilder werden gepflegt und wie seit Jahrzehnten noch weiter zugespitzt und versöhnliche Stimmen sind eher selten. Ist da die Verständigung eigentlich möglich zwischen Armenien und Aserbaidschan? Erinnern wir uns, eine ähnliche Situation gab es bei uns in gar nicht so ferner Vergangenheit. Schrille Rhetorik über Jahrzehnte, aufgebaute Feindbilder, versöhnliche Stimmen selten. Drei Kriege gegeneinander in nicht einmal 80 Jahren. Ich spreche über die so lange sogenannte Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Heute, Deutschland und Frankreich sind engste Partner in Europa, wirtschaftlich eng verbunden. Die Gesellschaften sind schon fast miteinander verwachsen. Feindbilder von einst sind heute unvorstellbar für Menschen in Emden oder in Brest. Menschen haben erkannt, es gibt mehr Verbindendes als Trennendes und nur die Friedensperspektive ist eine lohnende für sie. Die deutsch-französische Aussöhnung brauchte mutige Initiativen und das Zusammenwachsen der Zivilgesellschaften musste durch Begegnung erfolgen und durch gemeinsame Projekte zusammen. Die Menschen müssen diesen Weg gemeinsam gehen. Wir können in Ostfriesland nur sagen, wie könnt hört Pattwiesen, man garn Muttensee im Silms. Es ist Es liegt an den Zivilgesellschaften, hier auch zu zeigen, dass ein Weg der friedlichen Zusammenarbeit möglich ist. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Kollege Saathoff, achten Sie bitte auf die Zeit. Kommen Sie zum
Herr
Schluss.
Kubicki hat sich aber verändert. Guten Tag, Frau Präsidentin. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen und Frau Präsidentin, es ist ein dickes Brett, das zu bohren Jahrzehnte dauern kann. Aber es bleibt richtig, dieses Brett zu bohren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist vorbei. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat, dann bitte ich das jetzt zu tun. Ich lasse während des nächsten Redebeitrags noch die Chance, diese Abstimmung jetzt nachzuholen, und dann schließe ich die Abstimmung. Das Wort hat der Kollege Markus Grübel für die CDU-CSU.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Konflikt in Bergkarabach hat eine lange Geschichte und hat schon viele Menschenleben gefordert, viele Existenzgrundlagen vernichtet und viele Kulturgüter zerstört. In Bergkarabach kämpfen überwiegend muslimische Aseris gegen überwiegend christliche Armenier. Verstärkt durch Söldner aus Syrien, Söldner, keine Dschihadisten im Dienste der Türkei und Aserbaidschans. Ist das nun ein Religionskrieg? Auch wenn man das zunächst meinen könnte, würde ich nicht von einem Religionskrieg sprechen. Der Konflikt hat aber starke religiöse Komponenten, und mit jedem Tag spielen religiöse Gefühle und Symbole eine stärkere Rolle. Ich habe Bilder vor Augen, eine Moschee, die zum Schweinestall umgenutzt wurde. Oder Bilder der Kathedrale von Shusha. Shusha ist der aserbaidschanische Name, oder Shushi, der armenische Name, die stark zerstört und aktuell von Vandalen mit Graffiti verschmiert wurde. Oder die Kirche Johannes des Täufers, Kanat Sham. Diese Kirche hat zwei Kirchtürme. Auf aktuellen Bildern sind die beiden Kirchtürme weg. Und sie sind sicherlich nicht wegretuschiert worden. Es geht um Land, um Interessen, um Einfluss und Macht, so wie in vielen anderen Konflikten auch. Das Problem, der Konflikt verläuft entlang ethnischer und religiöser Gruppen. Er trifft ganz besonders die armenischen Christen, und es besteht die Gefahr, dass es wieder eine Vertreibung von Christen gibt, wie es so viele Vertreibungen zum Beispiel im Nahen und Mittleren Osten gibt. Dabei leben die christlichen Armenier schon seit Jahrhunderten in Bergkarabach und dem Umfeld. Karabach ist seit dem 4. Jahrhundert ein Zentrum des Christentums. Aber auch die Aseris haben dort schon jahrhundertelang ihre Weidegründe. Mir ist ganz wichtig, Religion ist zwar nicht die Ursache für den Konflikt, aber sie darf auch nicht zum Verstärker und Brandbeschleuniger werden. In Aserbaidschan herrscht im regionalen Vergleich ein bemerkenswertes Maß an Religionsfreiheit. Diese Religionsfreiheit gilt aber nur sehr eingeschränkt für die armenisch-apostolische Kirche. Deshalb müssen wir darauf achten, dass der Konflikt nicht weiter religiös aufgeheizt wird, verhindern, dass ethnische oder religiöse Säuberungen stattfinden und auch das Potenzial der Religionen für das friedliche Miteinander erkennen und nutzen. Und es muss eine schnelle Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen geben, auf der Grundlage der Madrider Prinzipien, sonst verfestigt sich die Flucht und Vertreibung. Die armenischen christlichen Kirchen, Klöster und Kunststätte, aber auch die Moscheen müssen geschützt und wieder hergerichtet werden. Die religiöse Vielfalt, gerade an dieser Schnittstelle zwischen Orient und Okzident, muss bestehen bleiben. Armenier und Aseris können friedlich miteinander leben. Das zeigt die Situation in Georgien. Aber auch dort besteht die Gefahr, dass die Spannungen überspringen, gerade in Gegenden, die gemischt bewohnt werden. Der Waffenstillstand ist jetzt ein erster wichtiger Schritt. Aber wie geht es weiter? Die USA und Frankreich als Co-Vorsitzende der Minsk-Gruppe waren in den letzten Monaten viel zu sehr mit sich selber beschäftigt. Das muss sich ändern. Aber auch die Europäische Union und damit Deutschland müssen sich stärker einbringen. Ich will nicht, dass wir Ländern wie Russland oder der Türkei, die die Freiheitsrechte und Demokratie schwächen, die Lösung allein überlassen. Und unsere Rolle ist auch nicht nur mit Geld, die Schäden zu beseitigen, die andere angerichtet haben. Sicherlich werden für eine dauerhaft friedvolle Lösung alle Seiten hier Zugeständnisse machen müssen. Ich werbe eindringlich um eine breite Zustimmung zu unserem Antrag, zum Antrag der Koalition. Vielen Dank.
Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, welches seine Stimme zur namentlichen Abstimmung nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Zu diesem Zwecke bitte ich noch Schriftführer der Opposition in den Auszählraum zu kommen. Dort fehlen noch welche. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben. Der letzte Redner in dieser Debatte ist der Kollege Thomas Erndl für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es schweigen die Waffen, aber die Bilder der letzten Tage sind bedrückend. Armenier, die ihre Häuser verbrannten, damit sie nicht in die Hände der Aseris fallen, zerbombte Kirchen, Klöster und Moscheen. Zuletzt leider auch Soldaten, die im Freudentaumel Kirchen schänden. Lassen Sie mich das hier klar und deutlich sagen. Das fördert Hass und provoziert Rachegelüste. Das ist der Stoff, aus dem die nächsten Kriege entstehen. So ist kein Frieden in der Region möglich. Deshalb die klare Botschaft: Dieses Vergehen an Religions- und Kulturschätzen muss gestoppt werden. Meine Damen und Herren, wir müssen uns im Klaren sein, dass andere Fakten schufen, während wir hier debattierten. Vor einem Monat haben wir in einer Aktuellen Stunde den Krieg verurteilt und die Parteien zur Mäßigung aufgerufen. Das war und bleibt richtig. Aber wir müssen auch zu einem Punkt kommen, wo wir in Europa weniger reaktiv unterwegs sind, sondern proaktiv reagieren. Kein Frozen Conflict wird ewig halten. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir als Europäer genug Gewicht in der Region haben, um nicht nur zu appellieren, sondern auch entschiedener zu wirken. Meine Damen und Herren, Deutschland und Europa müssen jetzt noch mehr als in der Vergangenheit dafür tun, um Wege zu einer dauerhaften und friedlichen Lösung der Bergkarabach-Frage zu finden. Die Madrider Prinzipien sind hier weiterhin die Grundlage. Und die Türkei muss ihr Zündeln in der Region lassen. Das muss klar sein. Und lassen Sie mich hier abschließend noch eines unterstreichen. Für den langfristigen Frieden wird ein rein politisches Abkommen alleine nicht ausreichen. Wir müssen vor allem darauf hinwirken, dass Frieden auch zwischen den beiden Zivilgesellschaften entstehen kann. Und auch die Vorstellung, dass es nur rein ethnische Nationalstaaten im Kaukasus gibt, ist abwegig. Ein friedliches Zusammenleben muss möglich sein. Und dieses Bewusstsein muss auch in den Diaspora-Gemeinden gestärkt werden. Und Deutschland muss in diesem Aussöhnungsprozess einen größeren Beitrag leisten. Wir haben ein starkes Netzwerk von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die hier wirken können. Wir wollen uns für Frieden in der Region einsetzen. Unterstützen Sie deshalb bitte unseren Antrag. Herzlichen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 24.646 mit dem Titel Unterstützung der Entwicklung einer langfristigen Friedenslösung in Bergkarabach. Wer stimmt für diesen Antrag? Die CDU, CSU-Fraktion und die SPD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die AfD-Fraktion, wer enthält sich? Die FDP-Fraktion, die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Der Antrag ist angenommen. Tagesordnungspunkt 13b. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 24.651 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Und ich rufe